Deutschlandfunk. Der Tag.
So sieht wohl Realpolitik aus. Realpolitik allerdings, die den Westen richtig schmerzen dürfte. Ab heute verhandeln in Oslo 15 Taliban. Mit Vertretern der norwegischen Regierung, mit Gesandten der USA und Europa und mit Vertretern der afghanischen Zivilgesellschaft. Ein erster zarter Dialog, mehr nicht, vor allem um Hilfe für die notleidende Bevölkerung in Afghanistan zu sichern. Und dennoch steht die Frage im Raum, darf man das mit denen reden? Man darf, sagt Afghanistan-Experte Thomas Ruttig und erklärt gleich, warum. Außerdem gleich, waren das auch einfach nur realpolitische Wahrheiten oder eher doch exklusive Einzelmeinungen von einem der hochrangigsten deutschen Militärs. Die Einlassungen des Admirals Kai-Achim Schönbach über den Ukraine-Konflikt und warum die Ukraine darauf so empfindlich reagiert. Das ist auch gleich ein Thema in der Tag an diesem Montag, den 24.01.2022. Ich bin Philipp May. Hi. Strange sind die Bilder schon. Taliban-Vertreter in einem Privatjet, darunter auch solche, die auf der US-Terrorliste stehen. Sie sind auf dem Weg nach Oslo, um über Hilfsgelder für die notleidende Bevölkerung zu verhandeln. Viele Exil-Afghaninnen und Afghanen sind empört und protestieren, so wie diese Frauen hier vor dem norwegischen Außenministerium.
Wir wollen keine Taliban in Norwegen, sie repräsentieren uns nicht. Sie stehen auf der Terrorliste der USA. Warum laden wir sie ein und verhandeln mit ihnen? Wir wissen, wofür sie stehen.
Tja, ohne Zweifel eine schwierige Frage. Inwieweit legitimiert man die Taliban, wenn man sie zu sich nach Hause zu Verhandlungen einlädt, so wie die norwegische Regierung. Ein Dilemma. Deswegen habe ich Thomas Ruttig angerufen, einen der profiliertesten Afghanistan-Experten in Deutschland. Er war Leiter des UN-Büros in Kabul und ist jetzt Co-Direktor des Thinktanks Afghanistan Analysts Network. Herr Ruttig, da sitzt in Oslo offenbar auch ein Mitglied des Haqqani-Terrornetzwerks mit am Tisch, das für zahlreiche Bombenanschläge verantwortlich ist und viele, viele Tote. Kann man mit so jemandem reden?
Ja, man muss, auch wenn es keinen Spaß macht. Und ich nehme an, auch den westlichen Diplomaten macht gerade diese Tatsache nicht unbedingt Spaß. Aber Haqqani ist jetzt Mitglied der von den Taliban aufgestellten afghanischen Regierung. Und die ist ein Fakt, den man nicht wegreden kann. Und wenn man, und darum geht es ja in Oslo vor allem, über die desaströse humanitäre Lage in Afghanistan sprechen will, dann muss man halt auch mit solchen Leuten reden, das hilft nichts.
Gibt es nicht andere Wege, der notleidenden Bevölkerung Hilfe zukommen zu lassen, beispielsweise über Hilfsorganisationen? Wurde ja jetzt lange versucht.
Ja, die Hilfsorganisationen müssen ja auch in Afghanistan arbeiten und dafür muss man die Bedingungen herstellen. Also da muss es Garantien geben. Die Taliban haben diese Garantien auch pauschal gegeben, dass sie sich halt im Land frei bewegen können. Die Gespräche in Norwegen sind ja auch nicht die ersten Gespräche, die stattfinden. Die UNO in Kabul, und die spricht natürlich auch für ihre Mitgliedstaaten, zu denen wiederum die Geberstaaten gehören, versuchen das schon zu organisieren. Also humanitäre Belange müssen auch über politische Erwägungen Vorrang haben.
Mhm. Unabhängig von der Hungersnot und ihrem fundamental religiösen Staat, haben sich die Taliban denn weitgehend an ihre Versprechen gehalten, die sie damals bei der Einnahme Kabuls gegeben haben, und zum Beispiel keine Rache zu üben an denjenigen, die für die Regierung gearbeitet haben?
Nein, daran haben sie sich nicht durchgehend gehalten. Es ist aber nach wie vor umstritten, ob wir es hier wirklich mit systematischen und von der Taliban-Führung gewollten Übergriffen zu tun haben oder ob die Taliban, auch das wäre ihnen natürlich anzukreiden, einfach nicht in der Lage sind, die eigenen Leute in den Griff zu bekommen. Man darf nicht vergessen, dass es 20 Jahre einen sehr harten Krieg in Afghanistan gegeben hat. Und nicht nur die Taliban haben mit terroristischen Mitteln agiert, sondern auch die westliche Staatengemeinschaft hat Mittel eingesetzt, wie Drohnenangriffe, bei denen viele Zivilisten und Zivilistinnen ums Leben gekommen sind, die in Teilen der Bevölkerung nicht unterschiedlich zu dem Terror der Taliban gesehen worden sind. Und man hat mit Leuten zusammengearbeitet, das hat die UN bestätigt, die systematisch Folter in den Gefängnissen eingesetzt haben. Also wir sollen nicht so tun, dass die Taliban in Afghanistan absolut böse sind und die, die wir dort unterstützt haben und auch unsere eigenen Aktionen eben absolut positiv. Insofern muss man sich in diesem Raum bewegen und man kann nur hoffen, dass westliche Politik gegenüber den Taliban und gegenüber Afghanistan dann auch entsprechend selbstkritisch vorangeht, nämlich indem man einiges daran gut macht, was man dort selbst angerichtet hat. Auch die Rückkehr der Taliban an die Macht ist ja ein Resultat fehlgeschlagener westlicher Politik und da soll man jetzt nicht die Menschen drunter leiden lassen.
Es wird ja immer gesagt, die Taliban von damals, die haben eigentlich nicht mehr so viel zu tun mit den Taliban von heute oder umgekehrt. Heute sind das ganz andere Taliban als damals. Kann man das so sagen?
Manche sagen das, andere sagen das nicht. Ich stehe irgendwo in der Mitte. Es gibt Veränderungen bei den Taliban. Sie wissen schon, wie die Welt inzwischen funktioniert und werden sich da früher oder später anpassen müssen, gerade jetzt auch in dieser sehr prekären humanitären Situation. Auf der anderen Seite sind sie halt auch in 20 Jahren Krieg in einer Art politische Selbstlogik reingeraten, wo man erstmal zu Gewalt greift, um Mittel, um bestimmte Probleme zu lösen. Wir sehen das ja auch an den Übergriffen gegenüber den protestierenden Frauen. Und insofern sind die Gespräche in Norwegen eben auch deswegen wichtig. Die dortige Außenministerin hat gesagt, dass es auch um solche Fragen dort gehen wird. Man hat Vertreterinnen der protestierenden Frauenbewegung und auch aus der anderen Zivilgesellschaft dorthin eingeladen. Und man kann hoffen, wenn die Taliban in der Lage sind, dort mit diesen Leuten zu reden, mit Leuten, die andere politische Meinungen als sie vertreten, und zwar friedlich, dass das dann auch im Land möglich sein wird. Das ist natürlich optimistisch und eine Hoffnung und es gibt keine Garantie, dass es so sein wird, aber alles andere würde bedeuten, die Hände in den Schoß zu legen und dazu zu gucken, was da passiert.
Also, dass man die Verhandlungen dann auch als Hebel benutzen kann für Zugeständnisse, zum Beispiel eben bei Frauenrechten.
Ja, natürlich. Wahrscheinlich sollte man aber gar nicht so viel über Hebel denken und an Zugeständnisse. Selbst den Taliban müsste klar sein, dass wenn sie die Hälfte ihrer Bevölkerung, nämlich die weibliche Hälfte, aus der Öffentlichkeit ausschließen, eben sie darauf bewusst verzichten, viele gut gebildete Frauen, junge Frauen auszuschließen aus dem sozialen Leben und auch den Staat in Afghanistan so zu führen, dass es zum Wohle der dortigen Bevölkerung passiert.
Jetzt haben Sie gerade eben nochmal gesagt, man weiß im Prinzip gar nicht so genau, wenn beispielsweise Rache geübt ist, ob das wirklich gut geheißen wird von der Taliban-Führung oder ob das Einzelaktionen sind. Wie sehr kann man dann den Taliban eigentlich trauen und den Zusagen trauen, die möglicherweise gemacht werden jetzt auf dieser Konferenz?
Die Situation ist, wie sie ist, und in der Diplomatie gibt es auch Mittel, dann festzustellen, und auch die Öffentlichkeit arbeitet ja daran mit, ob man ihnen trauen kann oder nicht, ob sie dann bestimmten Zusagen umgesetzt haben. Andere Zusagen, zum Beispiel aus dem Abkommen mit den USA, das sie im Februar 2020 geschlossen haben, haben sie umgesetzt, auch wenn häufig was anderes geschrieben wird. Die Situation ist noch sehr fließend und vielleicht ist das auch ein bisschen optimistisch, aber auch die Taliban leben in dieser Welt und werden sich dann bestimmte Dinge anpassen müssen, gerade wenn sie auch Hilfe von außen besitzen. Und man soll sie auch nicht immer so monolithisch darstellen, wie es oft gemacht wird, auch innerhalb der Taliban. Gibt es Diskussionen, da gibt es Leute, die zu bestimmten Punkten gemäßigter sind als andere. Da muss man einfach in der Diplomatie dran anknüpfen. Deswegen sind solche Gespräche wichtig.
Herr Rüttig, Sie beobachten das Land seit Jahren, seit Jahrzehnten. War die humanitäre Situation schon mal so schlecht, wie sie jetzt gerade ist?
Ehrlich gesagt, habe ich gar keine Zeit gehabt, angesichts der sich so schnell entwickelnden Lage dort unten tatsächlich Vergleiche anzustellen. Aber es hat natürlich in Afghanistan schon mehrmals Situationen gegeben, wo die Situation sehr schlecht war. Allerdings, was neu ist, das kommt hinzu, dass sich natürlich auch Afghanistan in der Pandemie befindet, dass viele Leute an der Krankheit sterben, dass sie dort nicht gut behandelt werden kann durch den Abbruch der westlichen Hilfe. Und das hat es in den 90er Jahren schon mal nach dem Abzug der Sowjets gegeben. Ist die gesamte Krankenhausversorgung an den Abgrund gekommen. 80% nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes aller Kliniken stehen vor der Schließung oder sind zumindest davon bedroht. Da muss man einiges machen. Und dann vollzieht sich in Afghanistan, und das ist, darüber wird sehr wenig berichtet, gerade die größte Dürre der letzten 10 Jahre. Und wir wissen, dass auch sozusagen der Zyklus der Dürren, den es in Afghanistan auch schon über viele Jahrzehnte gibt, immer schneller geworden ist. Also hier summieren sich mehrere Dinge. Eine politische Krise, die auch eine Menschenrechtskrise ist, die humanitäre Situation, die ökologische Situation und die Gesundheitssituation. Also insofern kann man sagen, so einer Situation hat sich Afghanistan noch nie zuvor gegenüber gesehen.
Herr Ruttig, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
The Germans very much share our concerns and are resolute in being determined to respond and to respond swiftly, effectively and in a united way.
Die Deutschen teilen unsere Sorgen und sind genauso entschlossen, schnell, effektiv und vereint zu reagieren. Das sagt Tony Blinken, der US-Außenminister. Andererseits, wenn ein US-Außenminister öffentlich klarstellen muss, dass er nicht an Deutschlands Bündnistreue zweifelt, dann gibt es eben genau das: Zweifel an Deutschlands Bündnistreue. Der Druck wird jedenfalls größer auf die Bundesrepublik, vor allem aus der Ukraine selbst wird der Ton schärfer und der Ärger wird auch nochmal genährt durch ein geleaktes Video des Inspekteurs der deutschen Marine, Kai-Achim Schönbach. Ein vermeintlich vertrauliches Gespräch bei einem indischen Think Tank. Hören wir auch da nochmal kurz rein.
Okay, the Crimea Peninsula is gone. It'll never come back. This is it. This is a fact.
Die Krim ist weg. Für die Ukraine, das ist Fakt, sagt Schönbach. Außerdem sei die Einschätzung Nonsens, dass Putin in die Ukraine einmarschieren wolle. Er wolle schlicht Respekt bzw. Augenhöhe, die man ihm einfach gewähren solle, weil man Russland als christliches Land als Partner gegen China brauche. Schönbach musste sich danach entschuldigen und er musste zurücktreten, aber der Schaden ist da. Deutschland steht wieder als unsicherer Kantonist da. Darüber sprechen wir jetzt. Sabine Adler war Korrespondentin in Moskau, als Putin an die Macht kam, und Korrespondentin in Kiew während des Krim-Einmarsches 2014. Und seitdem ist sie immer wieder für uns in der Ukraine unterwegs, um dort zu recherchieren und zu berichten. Sie ist also eine unserer profiliertesten Kennerinnen der Region. Genug von mir jetzt. Hallo Sabine.
Hallo.
Sabine, man kann sicher über das streiten, was der Admiral da sagt in einem Gespräch, von dem er ja glaubt, das sei vertraulich. Aber dieser Kernsatz, die Krim ist weg, ist das nicht schlicht eine realistische Einschätzung?
Wenn man dies als realistische Einschätzung stehen lassen wollte, dann muss man sich doch daran erinnern, was es mit der Teilung Deutschlands auf sich hatte, mit der Wiedervereinigung, mit der deutschen Wiedervereinigung. Natürlich gab es die DDR und natürlich war nicht sichtbar und nicht klar, wann es zu einer deutschen Wiedervereinigung kommen würde. Aber an dem Ziel festzuhalten, das hat den Menschen total viel Hoffnung gegeben. Und wenn man jetzt sagt, die Krim ist weg, dann tritt man im Grunde genommen den Ukrainern derartig vors Schienbein. Das muss ein deutscher Admiral, der sich ja als Verbündeter der Ukraine verstehen sollte. Die Ukraine möchte in dieses westliche Bündnis, sie soll auch irgendwann in dieses westliche Bündnis aufgenommen werden. Und wenn der Admiral das jetzt so von sich gibt, dann tritt er im Grunde genommen den Ukrainern wirklich volle Wucht vors Schienbein.
Ist das Problematischste an den Aussagen des Admirals für dich?
Da ist noch viel, viel mehr problematisch dran. Also wenn man sich diese Aussage anschaut, die Halbinsel Krim ist weg, sie wird nicht zurückkommen, dann ist das sozusagen eine Absage an alle Versuche, zum Beispiel auch der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten, mit Sanktionen Russland zu einer Umkehr in dieser Politik zu bewegen. Es ist im Grunde genommen auch eine Absage nach einem möglichen Machtwechsel in Russland, diese Frage überhaupt noch mal anzufassen. Also auch Putin hat ein endliches Leben. Und was wird derjenige oder diejenige tun in Bezug auf die Krim, wenn diese Frage sich noch mal neu stellt? Fasst man dann von russischer Seite diese Frage überhaupt noch mal an? Oder macht man es nicht, weil sie international abgehakt wurde? Und das ist also natürlich auf lange Sicht ist es eine Frage, das ist keine tagespolitische Frage, die ich da jetzt aufwerfe. Unschärfe, aber diese Frage muss man offen halten. Mhm. Und wenn man die, so wie dieser Admiral das jetzt formuliert, sie sozusagen schon als abgehakt verkauft, dann ist das wirklich ein großer Fehler. Was ich auch als nächsten Punkt so wirklich sehr, sehr problematisch finde, ist diese Verharmlosung, die der Admiral oder Vizeadmiral macht, wenn er sagt, den von westlichen Staaten befürchteten Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine bezeichnet er als Nonsens. Also da ist ein 130.000 Mann hier aufmarschiert, umzingelt die Ukraine mittlerweile von drei Seiten. Von Norden, da sind die russischen Truppen nicht mehr 300 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. Vom Süden, nämlich von der Krim, die aufgerüstet wurde seit der Besetzung 2014, und eben natürlich von Osten. Und da sagt man, das ist jetzt irgendwie Nonsens, wenn solch ein Truppenaufgebot dort an den Grenzen wirklich dicht an der Ukraine steht. Finde ich auch eine wirklich sehr, sehr problematische Haltung.
Er sagt ja, Putin möchte vor allem Respekt. Ist das so? Will einfach Augenhöhe. Hat er nicht Augenhöhe?
Genau das ist die Frage. Wer sagt denn, dass man mit Putin nicht respektvoll und auf Augenhöhe kommuniziert? Wenn man jetzt glaubt, dass es einen Truppenaufmarsch braucht, damit man im Westen auf Augenhöhe mit Putin kommuniziert, dann ist doch das eine Absage an all das, was wir vorher getan haben. Dass wir natürlich, wir können auch mit Präsidenten oder mit Autokraten reden, die ohne Truppenaufmarsch irgendetwas mit uns zu bereden haben oder Probleme mit dem Westen haben. Da braucht es doch nicht den Truppenaufmarsch, ehe wir sie ernst nehmen. Also da werden auch die Latten immer höher gesetzt. Das finde ich auch ganz problematisch an dieser Aussage. Also ich stelle Truppen auf und dann habe ich Augenhöhe mit dem Rest der Welt und dann muss der Rest der Welt mich endlich ernst nehmen. Das tut der Rest der Welt auch ohne Truppenaufmarsch.
Was ja ganz erstaunlich ist, dass es Stimmen gibt aus der Bundeswehr oder beziehungsweise aus der deutschen sicherheitspolitischen Elite, um es mal so zu formulieren, die ihn verteidigen. Zum Beispiel der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, lange Deutschlands höchster Soldat. Kann man daraus schließen, dass das, was Schönbach gesagt hat, gar keine verirrte Einzelmeinung im deutschen Sicherheitsapparat ist?
Also ich finde, Harald Kujat ist eine ganz wichtige Stimme und er ist eine sehr wichtige Stimme seit vielen Jahren, eigentlich genau seit der Krim-Annexion. Da hat man immer wieder solche Worte auch von ihm gehört. Er ist sich da in der politischen Haltung sicherlich nicht ganz unehrlich, des Vizeadmirals Schönbach. Und er hat ja sogar gesagt, er hätte sich hinter den Vizeadmiral gestellt, er hätte ihn auf gar keinen Fall, er hätte den Rücktritt auf gar keinen Fall gewollt oder unterstützt. Im Gegenteil, er hätte ihn verteidigt. Das ist schon bemerkenswert. Wie groß der Anteil tatsächlich innerhalb der Bundeswehr von solchen, ich sage es jetzt mal ganz platt, Russlandverstehern ist, kann ich nicht einschätzen. Dass wir von den Russlandverstehern mehr haben, als uns vielleicht lieb sein könnte, das ist auf jeden Fall so. Stichwort SPD, Stichwort Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die natürlich ein anderes Interesse hat. Das ist auch nachvollziehbar, das Interesse, wenn es um Arbeitsplätze geht, wenn es um das Budget ihres Landes geht. Aber es gibt ja trotzdem immer noch eine geopolitische Gemengelage, die auch eine SPD-Ministerpräsidentin nicht außer Acht lassen kann. Und diese Art von Verständnis für Russland in der Verwechslung von Ursache und Wirkung, die ist relativ weit verbreitet, auch in der Wirtschaft im Übrigen. Und keineswegs nur in Ostdeutschland, sondern eben genauso in Baden-Württemberg, die sehr, sehr umfängliche Wirtschaftskontakte zu Russland haben. Auch da hört man immer wieder solche leisetreterischen Töne.
Weil du gerade die SPD ins Spiel gebracht hast, haben wir letzten Mittwoch schon ausführlich hier im Podcast drüber gesprochen, das Verhältnis der SPD zu Russland. Nun drängt ja aber die Ukraine vehement auf Waffenlieferung, eben auch aus Deutschland, so vehement wie noch nie. Deutschland hat dem heute erneut eine Absage erteilt, aber das ist ja keine neue Position, die jetzt erst Position ist, seitdem die Ampel die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Das hat auch schon genauso die alte Bundesregierung, die CDU-geführte Bundesregierung vertreten. Warum wird das jetzt überhaupt auf einmal so vehement gefordert aus Kiew, wenn man die Antwort doch eigentlich schon kennt?
Es wird so vehement gefordert, weil sich die Situation so sehr verschlechtert hat. Wenn wir das mit der Lage 2014 vergleichen, die Annexion der Krim, die eine absolut hybride Aktion war, und die Vorgänge in den dann späteren sogenannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk. Dann war das eine so merkwürdig hybride Vorgehensweise, wo wir als Beobachter im Westen erstmal und auch in der Ukraine selbst erstmal sortieren mussten, was ist da überhaupt los? Da stand eben vor 8 Jahren nicht ein großes Heer entlang der Grenzen, sondern das war ganz hybride, ohne Uniform. Wir erinnern uns die angeblichen sogenannten grünen Männchen, die da gekommen sind. Und dieses Mal ist die Bedrohung ganz offensichtlich. Sie ist militärischer Art in vielerlei Hinsicht, auch mit Manövern, auch zur See und so weiter. Das heißt also, die Ukraine ist in einer massiven Bedrängnis und in einer völlig anderen militärischen Situation. Sie ist auf der einen Seite militärisch sehr viel stärker, als sie vor 8 Jahren war. Auf der anderen Seite ist dieses Aufgebot von russischer Seite eben auch immens. Und dass sie da ihre Verbündeten, die sich auch in der Zwischenzeit ja als solche erwiesen hatten, die Ukraine weiß, dass Deutschland ein verbündetes Land ist und USA und Großbritannien und die Europäische Union und so weiter sowieso. Aber nun sollen sozusagen die Verbündeten dort helfen, wo sie wirklich gebraucht werden. Und das sind eben Waffenlieferungen. Und es ist wirklich langsam nicht mehr vermittelbar, dieser Hinweis auf die deutsche Geschichte. Denn dieser Hinweis macht die Ukrainer nicht nur müde, er macht sie wirklich zornig. Denn sie sagen, und ich will das mal zitieren, es gibt da einen Ausspruch von einer sehr jungen Aktivistin aus der zivilgesellschaftlichen Szene in der Ukraine vom Antikorruptionsaktionszentrum, Daria Kalenjuk. Ich kenne sie seit vielen, vielen Jahren. Eine sehr kluge, sehr junge Frau, die gesagt hat zu den Waffenlieferungen, Deutschlands Geschichte hat schon einmal Millionen Ukrainer ums Leben gebracht und jetzt sollen wegen Deutschlands Geschichte weitere sterben. Das ist natürlich eine zugespitzte Position, aber man merkt eben, es gibt eine große Ungeduld in der Ukraine, sich auf die Geschichte allein von deutscher Seite zurückzuziehen. Das hilft nicht mehr.
Jetzt sind Waffenlieferungen allerdings in Deutschland immer ein heikles Thema, auch immer bei großen Teilen der Bevölkerung schwer vermittelbar. Kann man in Ukraine nicht anerkennen, dass man auch auf verschiedene Arten und Weisen die Bündnistreue unter Beweis stellen kann? Und haben die Ukrainer das Gefühl, da tut Deutschland genug?
Also das ist natürlich richtig, dass es manchmal ja auch sehr gut ist, dass man da mit verteilten Rollen spielt und dass man vielleicht einer anderen Kraft oder einer anderen Partei in der ganzen Gemengelage diese Rolle dann zugesteht und es sogar so etwas wie eine Mittlerfunktion dann geben kann. Aber ich möchte da trotzdem noch mal einen Einwand erheben. Es sind eben doch immer wieder diese Vorbehalte und auch dieses ungute Gefühl, was es bei vielen Partnern in Osteuropa gibt, so unter anderem in den baltischen Ländern oder in Polen. Wenn da von einem russisch-deutschen Sonderverhältnis die Rede ist, dann werden eben genau in diesen Ländern die Leute sehr, sehr hellhörig. Auf der anderen Seite ist es so, ja, Deutschland könnte eine Rolle übernehmen. Deutschland macht auch viel. Siehe die Anstrengungen, die Verhandlungen im Minsker Format, im Normandie Format aufzunehmen und immer wieder tatsächlich an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Aber wir wissen auch, das ist eigentlich im Moment nicht das Thema. Das Thema ist, diese militärische Bedrohung abzuwenden. Und das scheint mit diesen Verhandlungsformaten im Moment nicht der Fall, nicht möglich zu sein. Dennoch, es entbindet Deutschland nicht von dieser Verpflichtung und Deutschland kann da mehr tun. Und das, was heute jetzt zum Beispiel aus Brüssel gekommen ist, aus der EU, mit einem großen Geldbetrag der Ukraine unter die Arme zu greifen, klar, das hilft, das unterstützt natürlich. Aber wenn Deutschland es dabei belassen würde, nur zu sagen, wir schicken keine Waffen, dann wäre das eine. Es kommt aber noch mehr. Es kommt so eine Kakophonie, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben. Auch im Übrigen Markus Söder ist da zu nennen, der bayerische Ministerpräsident, der sich da auch immer wieder noch etwas weniger eindeutig zur Ukraine positioniert. Ich will es mal ganz vorsichtig sagen. Es kommt eben auch dazu die Haltung zu Nord Stream 2. Jeder weiß, dass deutsche Aufkäufe von Gas und Öl geholfen haben, dass Russlands Staatskassen gefüllt waren, so sehr gefüllt, dass es sich eine umfangreiche Modernisierung und Aufrüstung ihrer Armee, seiner Armee leisten konnte. Wir bezahlen die russische Aufrüstung. Das muss uns klar sein. Und das tun wir mit Nord Stream 2 dann in einem noch viel größeren Maße. Das ist ein Zusammenhang, den sehen die Ukrainer natürlich sehr wohl. Und sie sehen auch, dass wenn Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird und ihre Yamal-Pipeline möglicherweise zerstört wird, wie auch immer, bei welcher Art auch immer, von Attentat, von Terrorakt, wie auch immer, dann ist es eben vorbei mit der Ukraine als Transitland für das Gas. Dann wird Nord Stream 1 und 2 gebraucht werden. Und dann wird eben noch weniger Rücksicht von russischer Seite für die Ukraine notwendig sein. Und das sind die Zusammenhänge, die sieht man in Kiew sehr genau. Natürlich, da geht es um die eigene Sicherheit. Und da macht Deutschland eindeutig zu wenig.
Hast du das Gefühl, das Misstrauen ist größer geworden über die Jahre in Kiew gegenüber Berlin?
Die Geduld ist zu Ende, die Ungeduld ist größer. Ich glaube nicht, dass das Misstrauen insgesamt größer geworden ist, weil es einfach zu viel es gibt ja keine Kehrtwende hin zu dem Autokraten Putin. Das macht Deutschland nicht. Es gibt eine Kritik, eine insgesamt kritische Haltung gegenüber Russland und vor allem der innenpolitischen Entwicklung in Russland. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, vermissen die Ukrainer nach den vielen, vielen Worten einfach auch mal Taten von deutscher Seite.
Sabine, danke dir.
Gerne.
Der Tag@deutschlandfunk.de Unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns Ihre Meinung, wenn Sie möchten. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald.